Hi, ich bin Nina Bust-Bartels. Willkommen im Hörsaal. Wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. Jede Woche suchen wir hier für euch die besten Vorträge aus der Wissenschaft. Diese Woche geht es um Chinin. Das ist ein weißes, bitterschmeckendes Pulver, das ihr wahrscheinlich vor allem aus eurem Gin Tonic kennt. Aber Chinin war lange das einzige Mittel gegen Malaria. Und deswegen spielte seine Produktion eine bedeutende Rolle im Kolonialismus.
Zugang zu Chinin konnte über Leben und Tod entscheiden. Und gerade dies machte Chinin im kolonialen Kontext zu einem enorm politisch aufgeladenen Wirkstoff. Ich glaube, wenn wir uns anschauen, wie sich das Geschäft mit Chinin nach dem Ende der Kolonialimperien entwickelte, können wir viel lernen über die Rolle europäischer und nicht zuletzt westdeutscher Unternehmen nach der Dekolonisierung. Und spätestens hier betreten wir die Sphäre des Zwielichtigen und vielleicht auch Illegalen. Bei diesen ganzen Geschäften geht es nicht um Peanuts.
Im Kongo und in Indonesien gab es in der Kolonialzeit große Plantagen und Fabriken zur Chininherstellung. Tristan Östermann ist Historiker am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam und er erzählt euch in seinem Vortrag, welche Rolle europäische Unternehmen im Geschäft mit Chinin spielten und welche Auswirkungen das auf die ehemaligen Kolonien hatte. Tristan Östermann hat seinen Vortrag am 29. April 2025 im Rahmen des Forschungskolloquiums Geschichte transkulturell an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder gehalten. Sein Vortrag heißt Die Dekolonisierung des Chinins, eine politische Geschichte der pharmazeutischen Industrie nach dem Ende der Imperien 1945 bis 1998.
Ja, vielen Dank für die Einladung hier ins Kolloquium. Was ich Ihnen heute Abend vorstelle, ist kein fertiges Forschungsprojekt, sondern es ist eine Art Werkstattbericht. Die Forschung ist noch nicht abgeschlossen und deswegen werde ich Ihnen heute ein paar allgemeinere Überlegungen zum Forschungsprojekt präsentieren, aber auch schon einige erste empirische Befunde. Beginnen möchte ich meinen Vortrag mit den im Jahr 2002 publizierten Erinnerungen des kongolesischen Menschenrechtsaktivisten Baudouin Amélie Kabahuza. Kabahuza stammt aus dem Kivu im Osten der heutigen Demokratischen Republik Kongo. Und in den 1880er Jahren war er im damaligen Zaire maßgeblich am Aufbau der Organisation Solidarité Paysanne beteiligt, die sich für die Rechte der Landbevölkerung in der Region einsetzte. In seinen Erinnerungen erwähnt Kabahuza auch ein deutsches Pharmaunternehmen, nämlich die Firma Böhringer Mannheim, denn diese hatte in den 1950er Jahren ein Tochterunternehmen in der Provinz Kivu im Belgisch-Kongo gegründet, die Pharmakina. Pharmakina baute auf zahlreichen Plantagen China-Rinde an. Ebenso betrieb sie eine Fabrik und in dieser Fabrik extrahierte sie aus der China-Rinde das Alkaloid Chinin, das unter anderem als Malariamittel verwendet wurde. Nach der Unabhängigkeit des Kongo stieg Pharmakina zum größten Chininproduzenten der Welt auf. Für Zaires Regierung war Pharmakina ein erfolgreiches Entwicklungsprojekt. Und auch für die UN-Entwicklungsorganisation UNIDO war klar, Pharmakina hilft der Bevölkerung im Kongo und im Kongo selbst mit lokal, vor Ort, industriell hergestelltem Chinin im Kampf gegen Malaria. Der Menschenrechtler Kabahuza war aber ganz anderer Meinung. Pharmakina habe sich nach dem Ende der Kolonialherrschaft die besten Böden unter den Nagel gerissen, ihre Arbeiter schlecht bezahlt, nichts in die Infrastruktur investiert, das Leben der Menschen nicht verbessert. Kabahuzas Urteil über Pharmakina war vernichtend. Zitat: Wenn man die Praktiken dieser Gesellschaft im Kivu betrachtet und die Art und Weise, wie sie lokale Arbeitskraft ausgebeutet hat, ist man berechtigt zu sagen, dass sie das Fundament für die Unterentwicklung in der Region ist. Sie hat die kolonialen Ausbeutungsmethoden beibehalten. Zitat Ende. Offenbar bewerteten die verschiedenen Akteure die Anwesenheit des deutschen Pharmaunternehmens im postkolonialen Zaire und die lokale Produktion des Malariamittels Chinin sehr unterschiedlich. Diese Bewertungen verweisen auf ein Spannungsverhältnis zwischen Kolonialismus, Dekolonisierung, Entwicklung und der Produktion von Chinin durch europäische Unternehmen hin. Und genau dieses Verhältnis versuche ich in meiner Forschung zu verstehen. Denn in der Tat waren Kolonialherrschaft und Chininproduktion seit Ende des 19. Jahrhunderts scheinbar unauflösbar verbunden gewesen. Doch infolge der Dekolonisierung brachen die kolonialen Produktions-, Distributions- und Konsummuster von Chinin zusammen. Das Alkaloid und die Stellung europäischer Pharmaunternehmen in der postkolonialen Welt wurden Objekte internationaler, nationaler und lokaler Aushandlungsprozesse. Zwischen Unternehmen, westlichen wie postkolonialen Staaten, Eliten und Zivilgesellschaften sowie internationalen Organisationen. Genau diese postkolonialen Aushandlungsprozesse schaue ich mir in meinem Forschungsprojekt an. Hierzu analysiere ich die Beziehung zwischen chininproduzierenden europäischen Pharmaunternehmen, vornehmlich aus Westdeutschland und den Niederlanden, und den postkolonialen Staaten Indonesien und Kongo bzw. Zaire. Diese waren die größten Produzenten des für die Chininherstellung nötigen Rohstoffs China-Rinde. In meinem heutigen Vortrag werde ich mich allerdings auf die Beziehungen des westdeutschen Pharmaunternehmens Boehringer Mannheim zum Kongo konzentrieren. Ich werde untersuchen, wie sich diese seit der belgischen Kolonialherrschaft bis in die 1990er Jahre veränderte. Als Quellen dafür konnte ich auf Teile des Unternehmensarchivs von Boehringer Mannheim zurückgreifen, die im Archiv des Pharmaunternehmens Hoffmann La Roche zu finden sind. Die haben die Firma 1997 übernommen. Außerdem konnte ich noch auf Regierungsarchive in den Niederlanden, in Deutschland, der Schweiz zurückgreifen, sowie auf Nachlässe und einzelne Erinnerungen. Chinin ist ein geruchloses, weißes, extrem bitteres Pulver. Es befindet sich in der Rinde von China-Rindenbäumen der Gattung Cinchona. Aus dieser Rinde wird Chinin durch chemische Prozesse extrahiert und in Reinform als Arzneimittel genutzt. Chinin war das erste industriell hergestellte Medikament. Seine Isolierung und Extraktion im industriellen Maßstab gelten quasi als eine Art Geburt der pharmazeutischen Industrie. Im 19. Jahrhundert war Chinin das wichtigste Medikament überhaupt. Es wurde gegen eine Vielzahl von Beschwerden eingesetzt. Entscheidend aber war Chinin, weil es bis zum Zweiten Weltkrieg praktisch das einzige Mittel gegen Malaria war. Zugang zu Chinin konnte über Leben und Tod entscheiden. Und gerade dies machte Chinin im kolonialen Kontext zu einem enorm politisch aufgeladenen Wirkstoff. Kolonialmächte versuchten, sich zu legitimieren, indem sie die Kolonisierten mit Chinin versorgten. Andersherum konnte gerade die Weigerung kolonialer Behörden oder ihre Unfähigkeit, mit Chinin zu helfen, antikolonialen Widerstand hervorbringen. Die zentralafrikanische antikoloniale Aktivistin André Blouin etwa berichtet in ihrer Autobiografie, dass sie sich politisierte, als ihr Sohn an Malaria starb, weil der koloniale Staat ihm wegen seiner afrikanischen Abstammung das Chinin verweigert hatte. Aufgrund seiner Bedeutung hat sich die Geschichtswissenschaft viel mit Chinin beschäftigt, etwa mit der Verpflanzung des eigentlich südamerikanischen China-Rindenbaums nach Asien. Ebenso liegt eine ganze Anzahl wissenschaftsgeschichtlicher Arbeiten vor. Ökonomische Aspekte des Chinins, also etwa die Frage, wer unter welchen Bedingungen wo Chinin überhaupt produzierte und verkaufte und an wen, werden erst seit kurzer Zeit stärker erforscht. In der Regel enden Darstellungen zur Geschichte des Chinins mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Denn nach dem Krieg lösten synthetische Stoffe wie Chloroquin das Chinin in der Malariabekämpfung größtenteils ab. Malaria verschwand aus vielen Gegenden der Welt und genauso verschwand die koloniale Herrschaft über tropische Regionen. Und glaubt man der bisherigen Forschung, dann wurde Chinin nach dem Zweiten Weltkrieg und nach der Dekolonisierung bedeutungslos. Sie können sich schon denken, dass ich nicht der Ansicht bin, dass dieses Narrativ stimmt. Sonst würde ich wahrscheinlich heute hier nicht stehen. Auch nach 1945 hatten viele Akteure weltweit ein Interesse an Chinin. Getränkehersteller nutzten es für Tonic Water. Gin Tonic kennen wir ja schließlich alle. Und Pharma-Riesen vertrieben weiterhin Präparate auf Chininbasis. Krampflöser, Erkältungsmittel, vor allem aber das aufs Chinin gewonnene Herzmedikament Chinidin für die alternde Bevölkerung der Industrieländer. Und nicht zuletzt diente Chinin weiterhin als Golden Bullet im Kampf gegen Malaria. Denn deren Erreger zeigte schon in den 1950er Jahren erste Resistenzen gegen die synthetischen Mittel. Und das war nicht nur relevant für den globalen Süden, denn zum Beispiel benötigten auch die USA im Vietnamkrieg erhebliche Mengen Chinin, um ihre Soldaten vor Malaria zu schützen. Nicht zu unterschätzen ist zudem auch die illegale Verwendung großer Mengen Chinin als Streckmittel für Heroin. Zahlreiche postkoloniale Regierungen nutzten diese Nachfrage nach Chinin und Chinarinde, um Entwicklungsanreize zu setzen, Devisen zu erwirtschaften oder selbst Malaria in ihren Ländern zu bekämpfen. Besonders wichtig waren Chinin und Chinarinde aus geografischen Gründen in Indonesien und Kongo-Zaire. Denn die Bäume wachsen ausschließlich in einigen wenigen tropischen Bergregionen. Pharmaunternehmen wie Boehringer, die niederländische ACF und andere hatten bereits während der Kolonialzeit Chinin produziert. Wollten sie jetzt aber im Geschäft bleiben, mussten sie sich mit den neuen postkolonialen Machthabern in diesen Ländern arrangieren. Ich glaube, wenn wir uns anschauen, wie sich das Geschäft mit Chinin nach dem Ende der Kolonialimperien entwickelte, können wir viel lernen über die Rolle europäischer und nicht zuletzt westdeutscher Unternehmen nach der Dekolonisierung. Die Chinin-Unternehmen waren zudem nicht die großen Pharmakonzerne. Sie waren Mittelständler, die die Branchenriesen mit Chinin belieferten. Und zwar nicht in Tablettenform, sondern eher in Fässern. Gerade zur Beziehung von Mittelständlern zur kolonialen und postkolonialen Welt herrscht noch großer Forschungsbedarf. Es gibt jedoch bereits Forschung, auf die sich mein Projekt stützen kann und die hilft, den Kontext zu verstehen, in dem sich Boehringer und die anderen Pharmaunternehmen bewegten. Generell erfährt die Dekolonisierung, die Auflösung der europäischen Kolonialreiche in der Mitte des 20. Jahrhunderts seit einiger Zeit große Aufmerksamkeit in der Geschichtswissenschaft. Die aktuelle Forschung betont die Prozesshaftigkeit der Dekolonisierung. Man holt nicht einfach die Flagge der Kolonialmacht ein und dann ist man dekolonisiert, sondern die Dekolonisierung ist ein langer politischer, sozialer, kultureller und nicht zuletzt auch wirtschaftlicher Prozess. Sie erfasste nicht nur die neuen Nationalstaaten, sondern sie veränderte auch die ehemaligen Mutterländer und schuf eine neue internationale Ordnung. Und sie dauerte lange an. Stefanie Decker spricht daher auch von einer Postcolonial Transition. Ein wichtiger Strang der Forschung zur Dekolonisierung befasst sich mit der sogenannten Dritten Welt als politischem Projekt. Ideengeschichte und Intellectual History haben gezeigt, dass international vernetzte antikoloniale Politikerinnen, Aktivisten und Intellektuelle mehr wollten als Unabhängigkeit. Sie wollten eine Neuordnung der Welt ohne Rassismus, ohne Kolonialismus und ohne Ausbeutung. Auch die als ungerecht wahrgenommene Weltwirtschaft war Ziel von Neuordnungsversuchen. Die Staaten der Dritten Welt nutzten Foren wie die UNO-Vollversammlung, um ihre Forderungen nach einer New International Economic Order auf die globale Agenda zu setzen. Nationale Ressourcen sollten nationaler Entwicklung dienen. Gleichzeitig widersprach die konkrete Politik in Kongo-Zaire und Indonesien häufig dieser antikolonialen Idee. Die sozialwissenschaftliche Forschung charakterisiert die postkoloniale Ordnung in diesen Ländern mit Begriffen wie Neopatrimonialismus, Gatekeeper State, Politik du Ventre, Crony Capitalism oder Kleptokratie. Historikerinnen des Global Cold War betonen zudem die ideologischen und oft gewalttätigen Konflikte innerhalb des globalen Südens darüber, wie eine postkoloniale Gesellschaft aussehen sollte. Wie westliche Unternehmen in diesem komplexen Kontext agierten, haben bereits viele Studien der Business History untersucht, jedoch mit dem der Business History eigenen Fokus auf Unternehmen als Organisationen. Es existieren nur wenige kulturwissenschaftlich oder kulturgeschichtlich beeinflusste Arbeiten. Vanessa Ogle hat deshalb darauf hingewiesen, dass trotz der zentralen Position westlicher Unternehmen im globalen Süden ihre postkolonialen Verflechtungen, Beziehungen und Geschäftspraktiken sowie deren Folgen eigentlich kaum empirisch untersucht sind. Viele Fragen bleiben folglich offen, auf die ich in meiner Forschung versuche, eine Antwort zu geben. Und dazu gehört auch, wie westdeutsche Unternehmen, die als Chininproduzenten eine zentrale Stellung in meiner Arbeit einnehmen, in der postkolonialen Welt agierten. Auch dies ist bisher kaum erforscht. Christian Kleinschmidt und Dieter Ziegler haben die These aufgestellt, dass Ost- und Westdeutsche zu den Dekolonisierungsgewinnern zählten, weil sie als kolonial unbelastet galten. Und hieran würde ich ein großes Fragezeichen machen, wie im Verlauf meines Vortrags sicher klar werden dürfte. Meine zentrale Frage für den empirischen Teil dieses Vortrags, der nun endlich kommt, lautet: Wenn Indonesien und Kongo nach der Dekolonisierung de facto ein Monopol für den Anbau von China-Rinde besaßen und auch über Chinin-Fabriken verfügten, warum spielten dann Böhringer und andere Pharmaunternehmen aus Europa weiterhin eine so große Rolle im Chinin-Geschäft? Am Beispiel von Böhringer im Kongo werde ich zeigen, dass es dem Unternehmen immer wieder gelang, seine Profitinteressen mit den Interessen anderer Akteure zu verbinden, vor allem mit den Entwicklungsinteressen des postkolonialen Staates, aber auch mit politischen oder monetären Privatinteressen lokaler Akteure. Die Geschichte des Chinins ist eng mit der des Kolonialismus verbunden. Häufig verweist die Literatur auf die Bedeutung von Chinin als Malariamittel. Daniel Hattrick hat etwa Chinin als Tool of Empire bezeichnet. Chinin habe Kolonialmächten überhaupt erst ermöglicht, Kolonien in Malariagebieten zu errichten. Doch Malaria war bis Mitte des 20. Jahrhunderts keine tropische Krankheit. Gebiete in Italien, Griechenland oder den USA litten stark unter Malaria. Chinin war zudem sehr teuer. Europa und Nordamerika waren deshalb immer die wichtigsten Märkte für Chinin. Die Kolonialität des Chinins lag anderswo. Chinin und Kolonialismus waren durch eine Rohstofflieferkette verbunden. Chinin, ich habe es schon gesagt, wird aus der Rinde von China-Rindebäumen extrahiert. Wilde China-Rinde wächst in den Anden in Südamerika. Und bis Mitte des 19. Jahrhunderts verarbeiten die europäischen Pharmaunternehmen ausschließlich diese Rinde. Dann aber gelang es den europäischen Kolonialmächten, China-Rinde auf Plantagen in ihren ostasiatischen oder asiatischen Kolonien zu kultivieren. Die bedeutendsten Plantagen entstanden auf der Insel Java in Niederländisch-Indien, dem späteren Indonesien. Diese produzierten bis zum Zweiten Weltkrieg ca. 90% aller weltweit verarbeiteten China-Rinde. Die zeitgenössische Kolonialliteratur, aber auch populärwissenschaftliche Geschichten des Chinins haben daraus eine koloniale Heldengeschichte gemacht. Europäische Abenteuer schmuggelten Samen der China-Rinde aus Südamerika und die kolonialen Mächte kultivierten die Pflanze dann in ihren asiatischen Kolonien und retteten so den in seiner Heimat bedrohten Baum und auch die Alkaloide darin für die Menschheit. In Wirklichkeit ging es aber um knallhartes Business. Die Kolonialmächte wollten den Rohstoff für das wichtigste Medikament nicht teuer in Südamerika kaufen. Sie wollten selbst daran verdienen. Gut erforscht ist die Wissenschaft, mit der die Kolonialregierung die Etablierung dieser Plantagen vorantrieben. Weniger bekannt ist, dass im 19. Jahrhundert vor allem deutsche Pharmaunternehmen den Chininmarkt kontrollierten. Allen voran die 1859 gegründete Firma Böhringer. Noch weniger gut verstanden ist, wie sich die koloniale Produktion von China-Rinde auf Java auswirkte. Klar ist, Plantagen sind die Form kolonialer Wirtschaft. Monokulturen finanziert von europäischem oder auch US-amerikanischem Kapital. Ein kolonialer Staat, der dafür sorgt, dass Unternehmen billigen Zugang zu Land und zu Arbeitskräften erhalten. Und auch die China-Rinde-Plantagen in Niederländisch-Indien basierten auf Landraub. Und ebenso gab es auf den Plantagen das ganze Panorama von Arbeitsverhältnissen, die wir heute als unfrei bezeichnen würden. Alle Chininhersteller in Europa und Nordamerika und auch die deutschen Unternehmen kauften ab den 1880er Jahren ihre China-Rinde von diesen Plantagen in Niederländisch-Indien. Sie alle waren deshalb engstens mit dem Kolonialismus verbunden. Im Laufe der Jahre bildeten Chininproduktion und Kolonialherrschaft ein untrennbares Konglomerat. 1913 gründeten Pharmaunternehmen und China-Rinde-Plantagen ein Kartell. Dieses Chinin-Kartell reservierte praktisch die gesamte Rindenproduktion Niederländisch-Indiens, 90% aller Rinden auf dem Markt, für die größten Hersteller. Es gab seitdem praktisch keinen freien Markt mehr für China-Rinde und Chinin. Angestoßen hatten das Kartell die damals dominierenden deutschen Chininhersteller, allen voran Böhringer. Doch infolge des Ersten Weltkriegs verloren die Deutschen ihre führende Stellung und diese übernahmen die niederländischen Unternehmen. Die deutschen Firmen blieben nach dem Krieg zwar Mitglieder des Kartells, sie waren aber wie die kleineren britischen, französischen, schweizerischen, amerikanischen und japanischen Hersteller von Chinin von den Niederländern abhängig. Die niederländische Kolonialverwaltung, die selbst im Übrigen die größte aller China-Rinde-Plantagen betrieb, war ebenfalls Mitglied dieses Kartells. Und in den 1920er und 30er Jahren sicherte sie die Position des Kartells rechtlich ab. Dieses koloniale Kartell aus Kolonialregierung, kolonialen Plantagengesellschaften und Pharmaunternehmen kontrollierte den Chininmarkt von der Rohstoffproduktion bis zum Konsum. Es versuchte, die Preise für Chinin hochzuhalten. Es betrieb Lobbyarbeit bei Regierungen und beim Völkerbund, um den Konsum von Chinin zu erhöhen. Und es bekämpfte sogenannte Outsider. Niemand sollte außerhalb des Kartells Chinin oder China-Rinde produzieren. Es war eine perfekte Maschinerie, die bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges perfekt funktionierte. Der Zweite Weltkrieg wiederum war eine Art Wendepunkt in der Geschichte des Chinins und des Chinin-Kartells. Vier Entwicklungen zerstörten den Markt für Chinin in seiner bisherigen Form. Erstens führte der Krieg dazu, dass potente Chininfabriken im globalen Süden, in Anführungszeichen, entstanden. 1940 besetzte Nazi-Deutschland die Niederlande. Damit kamen auch die wichtigsten Chininfabriken der Welt unter deutsche Herrschaft. Den Alliierten drohte deswegen das kriegswichtige Chinin auszugehen. Doch die niederländischen Chininkonzerne investierten nun große Summen in eine Chininfabrik in Bandung auf Java. Diese bandungsche Chininfabrik hatte bisher nur Niederländisch-Indien mit Chinin versorgt. Nun erweiterten die Niederländer die Produktionskapazität und zwar so stark, dass Bandung theoretisch die ganze Welt mit Chinin versorgen konnte. Und die Rohstoffe wuchsen ja direkt um die Fabrik herum auf Java. In Belgisch-Kongo entstand 1942 ebenfalls eine Chininfabrik und dies erklärt sich aus der zweiten Veränderung. Denn 1942 eroberten die Japaner Niederländisch-Indien. Ihnen fielen die China-Rinde-Plantagen und die erweiterte Chininfabrik in Bandung in die Hände. Die Alliierten waren somit tatsächlich völlig von der Versorgung mit Chinin abgeschnitten. Aus diesem Grund intensivierte die belgische Regierung den Anbau von China-Rinde im Kongo. Sie brach damit das faktische Monopol von Niederländisch-Indien. Außerdem baute sie in Belgisch-Kongo eine eigene Chininfabrik. Die Belgier wollten so den eigenen Bedarf an Chinin decken, der natürlich jetzt auch nicht mehr aus Niederländisch-Indien gedeckt werden konnte. Sie wollten aber auch zur Versorgung der Alliierten im Krieg beitragen. Diese Plantagen und diese Chininfabrik sollten später an Böhringer gehen. Drittens verlor Chinin nach Ende des Zweiten Weltkriegs rapide an Bedeutung als Mittel gegen Malaria. Bayer hatte zwar bereits in den 1920ern synthetische Malariamittel auf den Markt gebracht, aber das war alles nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte. Atebrin zum Beispiel färbte die Haut gelb, die Soldaten erzählten sich, man würde davon impotent und das war alles nicht ganz so pralle. Gegen Ende des Krieges aber gelang den amerikanischen Forschern der Durchbruch. Der neue Wirkstoff Chloroquin war nebenwirkungsarm, effektiv und billig, im Gegensatz zum teuren, bitteren Chinin. Das macht auch noch Ohrensausen. Nach 1945 halfen Chloroquin und das Insektizid DDT dabei, Malaria in vielen Weltregionen auszurotten. Und dies führte dazu, dass in der Nachkriegszeit der Konsum von Chinin erheblich zurückging. Von ca. 700 Tonnen vor dem Krieg auf nur noch ca. 300 Tonnen in den 1950ern. Hinzu kam als vierte Erschütterung die Unabhängigkeit Indonesiens. Den Niederlanden gelang es nach 1945 nicht mehr, ihre Herrschaft über den riesigen Archipel wiederzuerrichten. 1945 begann ein blutiger Entkolonisierungskrieg und an seinem Ende stand 1949 die Unabhängigkeit Indonesiens. Die Dekolonisierung bedeutete das Ende des Konglomerats zwischen Pharmaunternehmen, kolonialen Plantagengesellschaften und niederländischer Kolonialregierung. Die koloniale Lieferkette, die seit Jahrzehnten die Pharmaindustrie mit Rohstoffen versorgt hatte, brach auseinander. Es war diese indonesische Erfahrung, die ich jetzt noch mal ganz kurz vorstellen werde, die die spätere Politik Böhringers im Kongo vorstrukturierte. Denn nach 1949 arbeitete Chininkartell, das dann nur noch aus den niederländischen Produzenten und den Plantagen bestand, und die indonesische Regierung eine Zeit lang noch eng zusammen. Aber schnell zeigten sich unterschiedliche Vorstellungen über die Rolle ausländischer Unternehmen in Indonesien. Indonesien wurde unter Präsident Sukarno in den 1950ern zu einer antikolonialen Führungsmacht. Verdeutlicht etwa durch die berühmte Afroasiatische Konferenz in Bandung von 1955. Indonesien strebte zudem eine nationale Wirtschaft an, die entlang nationaler Bedürfnisse entwickelt werden sollte. Diese Agenda stand aber den Interessen der Pharma- und Plantagengesellschaften diametral gegenüber. Diese bestanden darauf, dass China-Rinde größtenteils in Europa verschifft und dort verarbeitet werden sollte, so wie zu Zeiten der Kolonialherrschaft. Indonesien wollte jedoch seine Rohstoffe vor Ort verarbeiten, seine nationale Industrie stärken und Chinin für seine außenpolitischen Ziele einsetzen. Dieser Streit kam an ein Ende, als Indonesien im Dezember 1957 über Nacht alle niederländischen Unternehmen enteignete. Auch alle China-Rinde-Plantagen und die Chininfabrik in Bandung. Der Grund dafür war der Streit mit den Niederlanden über Neuguinea, das weiterhin unter Kolonialherrschaft stand. Damit war das Bündnis zwischen Pharma, Staat und Plantagen endgültig an ein Ende gekommen. Die niederländischen Pharmafirmen versuchten alles, um ihre Rindenversorgung zu retten und die große Chininfabrik in Bandung zu neutralisieren. Als Fun Fact, sie versuchten sie sogar an Böhringer zu verkaufen, damit es nicht mehr ein niederländisches Unternehmen sei, aber die Indonesier haben gesagt, nee, das ist jetzt ein bisschen zu billig. Ja, aber vor allem versuchten die Niederländer, Bandung mit Hilfe eines neuen postkolonialen Kartells zu bekämpfen. Über dieses postkoloniale Kartell ließ sich ein ganzer eigener Vortrag halten. Hier an dieser Stelle nur so viel. Die Mitglieder verabredeten, Zitat, to fight Bandung whenever and wherever they meet them. Indonesien sollte gezwungen werden, wie in vorkolonialer Zeit, lediglich Rohstofflieferant für die europäische Pharmaindustrie zu werden. Doch Indonesien schlug zurück. Die Regierung verbot den Export von China-Rinde. Die gesamte Produktion war ab diesem Zeitpunkt reserviert für die indonesische Chininfabrik in Bandung. Indonesien fiel damit als Rohstofflieferant praktisch völlig aus. Alle Augen richteten sich deshalb in den 1960er Jahren auf den anderen großen Produzenten von China-Rinde, den Kongo. Der Kongo verfolgte eine andere Wirtschafts- und Entwicklungspolitik. Indonesien setzte auf eine nationale Wirtschaft. Ausländische Unternehmen und insbesondere niederländische Unternehmen waren für Indonesien und Sukarno Agenten kolonialer Ausbeutung und deshalb nicht willkommen. Im Kongo hingegen durften ausländische Unternehmen ihre Geschäfte weitgehend fortführen. In Bezug auf Chinin war es das deutsche Pharmaunternehmen Böhringer, das diese Möglichkeiten am besten nutzte. Die Anfänge dieses Engagements im Kongo waren kolonial. Ich habe ja bereits beschrieben, dass diese kongolesische Chininindustrie während des Zweiten Weltkriegs entstand. Nach der Besetzung von Javas Plantagen durch Japan 1942 schufen die Belgier in Kivu das zweitgrößte China-Rinden-Anbaugebiet der Welt und errichteten auch ihre eigene Chininfabrik. Nachdem der vorherige Eigner in Schwierigkeiten geraten war, suchte die belgische Kolonialregierung einen Käufer und Böhringer erhielt 1955 den Zuschlag. Die Schwierigkeiten des niederländischen Chininkartells nach der Unabhängigkeit in Indonesien hatten dazu geführt, dass sich die deutschen Chininhersteller anderweitig nach Rohstoffen umsahen. Und sie gingen in den Kongo. Böhringer erwarb die Fabrik und einige China-Rinde-Plantagen. Beides brachte Böhringer in ein neues kongolesisches Tochterunternehmen ein, die Pharma China. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass Böhringers Investition in Belgisch-Kongo im Jahr 1955, also nur 5 Jahre vor der Unabhängigkeit, eine dezidiert koloniale Investition war. Zwar wurde in Asien ein Staat nach dem anderen bereits unabhängig, aber in Afrika schien das alles noch in sehr weiter Ferne zu liegen. Im selben Jahr, als Böhringer im Kongo investierte, verursachte ein Zeitungsartikel in Belgien einen Skandal. Der Autor hatte nämlich gewagt, über eine Unabhängigkeit des Kongos nachzudenken, und zwar für das Jahr 1980. Das hat Empörung in Belgien ausgelöst. Man war sicher, dass das noch mindestens 200 Jahre dauern würde, bis der Kongo irgendwann bereit genug sein sollte für die Unabhängigkeit. Und Genau das ist halt der Kontext, in dem Böhringer 1955 im Kongo investierte. Ein anderer Kontext war der Wirtschaftsboom, den Belgisch-Kongo in den 1950ern erlebte. Die Kolonialregierung investierte große Summen in einen 10-Jahres-Plan zur Entwicklung des Kongo. Die Kolonie wurde nach Südafrika zum am stärksten industrialisierten Land Afrikas. Reisende staunten über die glitzernden Hochhäuser der Hauptstadt Leopoldville und die Cadillacs der belgischen Colons. Der senegalesische Dichter Léopold Sédar Senghor musste seinen Lesern daran erinnern, dass es im Kongo nicht nur, Zitat, Häfen, Minen, Staudämme, Fabriken und Dollars gäbe. Auch der Kivu, wo Böhringer nun die Pharmakina betrieb, weckte damals ganz andere Assoziationen als heute. Seit den 1990ern ist der Kivu quasi das Zentrum der Bürgerkriege, die den Kongo seit dieser Zeit und bis heute erschüttern. Aber in den 1950er Jahren galt das Kivu-Hochland als das schönste Land Afrikas. Dort entstand eine kleine Siedlungskolonie. Zehntausende Belgier zogen aus Angst vor einem neuen Krieg in Europa in den Kivu. Vor allem in die Provinzhauptstadt Bukavu. Ein CIA-Agent beschrieb die Stadt 1952 so, Zitat, "The city is a sort of tourist center, retirement center, get away from the A-bomb center, booming like mad." Und genau hier baute Böhringer sein Kongo-Unternehmen auf. Die Firma konnte sich jedoch nicht lange über stabile Verhältnisse europäischer Kolonialherrschaft freuen und mit all ihren Vorteilen für Investoren hinsichtlich der Versorgung mit Land und billigen Arbeitskräften. Helmut Stein, Böhringers leitender Chemiker in der Chininfabrik im Kongo, schrieb, Zitat, "eigentlich für jeden überraschend, wurde der Kongo bereits Ende Juni 1960 unabhängig." Die Ereignisse, die darauf folgten, sind ziemlich gut bekannt. Innerhalb von wenigen Wochen stürzte der Kongo in eine Krise. Die Armee meuterte, zwei reiche Provinzen erklärten sich für unabhängig, die UNO intervenierte, der Premierminister Patrice Lumumba wurde ermordet, ausländische Militärberater, Soldaten und Söldner waren überall. Für Böhringer und die anderen Chininhersteller war dieses Chaos der Kongo-Krise die eine Sache. Die andere war aber die generelle Bedrohung, die von der Unabhängigkeit des Kongo ausging. Der Kongo könnte ja den indonesischen Weg gehen. Er könnte Böhringer ebenfalls enteignen. Aber wie ich bereits angedeutet habe, ging der Kongo einen weniger radikalen Weg als Indonesien. Ausländische Unternehmen durften zumindest vorerst im Land bleiben. Ihr Kapital und ihr Know-how waren für den Kongo nämlich unverzichtbar. Bei der Unabhängigkeit 1960 verfügte dieses riesige Land nur über 17 Akademiker. Und das waren alles Theologen und Pädagogen. Und damit können sie keinen Staat machen. Sie waren also angewiesen auf belgische Beamte und Kapital und Know-how ausländischer Unternehmen. Deshalb räumte die Regierung oder die verschiedenen Regierungen, die sich schnell ablösten, diesen ausländischen Unternehmen einen wichtigen Platz in Industrialisierung und Entwicklung ein. Und Böhringer gelang es, das Beste aus der Unabhängigkeit des Kongo herauszuholen. Böhringer baute Pharmakina zur größten Chininfabrik der Welt aus. Und dies gelang, weil Pharmakina und der Kongo ein enges Bündnis eingingen. Die wechselnden Regierungen der 1960er hatten alle ein Interesse an der Chininfabrik. Und ebenso Mobutu, der ab 1965 die Macht übernahm. Sie alle nutzten diese lokale Chininproduktion wie zuvor die belgische Kolonialregierung zur Legitimation ihrer Herrschaft. Chinin versprach Industrialisierung, Entwicklung und Gesundheit. Deshalb setzte der Kongo auf Kapital und Know-how von Böhringer. Böhringer wiederum tat einiges, um das Wohlwollen der neuen Machthaber zu behalten und eine Entwicklung wie in Indonesien zu vermeiden. Als eine der ersten Maßnahmen tauschte die Firma das Management von Pharmakina aus. Zwar ging Böhringer nicht so weit, dass sie einen Kongolesen an die Spitze des Unternehmens setzten, und das sollte bis in die 1990er Jahre auch nicht passieren. Aber Böhringer ersetzte 1961 den belgischen Manager durch den deutschen Karl-Heinz Schneider. Schneider hatte schon früh mit der Unabhängigkeit des Kongo sympathisiert. 1960 hatte er als Berater Lumumbas bei den Verhandlungen mit Belgien über die Unabhängigkeit des Kongo teilgenommen. Schneider glaubte fest an die Zukunft des Kongo. Er tat dies auch noch 1976, als das Land sich in einer tiefen Krise befand. In einer Bar in Bukavu erzählte er dem Schweizer Journalisten Hans Jenny, Zitat, das Land hier ist ein schlafender Riese. Es ist alles da. Es sind unbegrenzte Möglichkeiten. Mit dieser Personalwahl war Böhringers Message an den Kongo klar. Wir sind auf eurer Seite, auf der Seite der Afrikaner. Wir wollen einen unabhängigen Kongo. Ab 1973 änderte sich die Politik Mobutus gegenüber den ausländischen Unternehmen. Auch im Kongo, der inzwischen Zaire hieß, galten ausländische Unternehmen nun als Hindernis für nationale Entwicklung. Zahlreiche Firmen wurden enteignet. Auch Famakina war in Gefahr und versuchte alles, um der sogenannten Zairisierung zu entgehen. Wahrscheinlich aus dieser Zeit stammt diese kleine Broschüre, durch die ich jetzt so ein bisschen durchklicken werde. Sie werden auf jeden Fall einen Eindruck bekommen und darum geht es eigentlich. Diese Broschüre richtete sich an Zaires Eliten und sie nimmt eigentlich deren Sehnsüchte und Vorstellungen von Entwicklung in einer postkolonialen Gesellschaft auf. Die Broschüre zeigt Famakina als modernes afrikanisches Unternehmen. Die zahlreichen Fotos zeigen Afrikanerinnen und Afrikaner als Experten und als Wissenschaftler. In weißen Kitteln bedienen sie moderne Technik. Europäer sind in dieser ganzen Broschüre nicht zu sehen, obwohl sie das gesamte Führungspersonal stellten. Interessant ist auch, dass die Chininherstellung nur als technischer, chemischer Prozess dargestellt wird. Die Plantagenarbeit und die Ernte der Rinde werden nicht abgebildet. Nur andere Plantagenkulturen wie Tee befinden sich hier auf den Bildern. Der Subtext ist ganz deutlich. Ihr braucht uns nicht enteignen. Wir bringen euch genau das, was ihr wollt. Afrikanische Industrie, Wissenschaft und Moderne. Im Alltag aber war es vor allem Karl-Heinz Schneider, der Famakina durch die diversen Bedrohungen steuerte. Hierzu wandte er verschiedene Techniken an, Strategien würde ich eher sagen. Erstens schuf er politische Netzwerke. Als der Direktor eines großen Industrieunternehmens und als deutscher Konsul in Bukavu besaß er dafür das nötige Schwergewicht. Im Archiv von Hoffmann La Roche habe ich zahlreiche Briefe wie diesen hier gefunden. In denen steht eigentlich nichts drin, außer vielleicht danke für Ihren Brief und lassen Sie uns doch mal irgendwie treffen. Aber auf diese Art und Weise baute Schneider seine Netzwerke. Jedes Mal, wenn irgendein neuer Beamter im Kivu sein Amt antrat, bekam er ein Glückwunschschreiben von Schneider. Und jedes Mal, wenn ein wichtiger Mann durch Bukavu reiste, lud Schneider ihn ein, die Famakina zu besuchen. Schneider war zudem Präsident von Bukavus Rotary Club und Ehrenpräsident des erfolgreichsten Fußballvereins von Bukavu. Er pflegte gute Beziehungen zu Mobutus Einheitspartei. Der Mouvement Populaire de la Révolution durfte seine Parteiveranstaltung in den Gebäuden von Famakina abhalten. Schneiders Beziehungen reichten bis zu Mobutu selbst. Im Januar 1974 telefonierte Bundeskanzler Willy Brandt mit Mobutu. Bei diesem Gespräch fragte Brandt, ob die Nationalisierung im Kongo auch deutsche Investments bedrohen würden. Mobutu selbst kam auf eine, Zitat, deutsche Chininplantage zu sprechen. Diese Firma, so Mobutu, habe sich, Zitat, unmittelbar an den Staatschef gewandt, um zu erfahren, ob sie ihre Tätigkeit fortsetzen könne. In einem direkten Gespräch sei geklärt worden, dass die Firma nicht betroffen werde und ihre Produktion fortsetzen könne. Scheinbar war das aber nicht genug. 1978 engagierte Schneider einen zairischen Rechtsanwalt, um Famakina vor Nationalisierungen zu schützen. Und zwar nicht irgendeinen Rechtsanwalt. Der Anwalt war einer der ersten kongolesischen Juristen. 1982 jedenfalls erklärte sich Famakina bereit, die Zahlung an den Rechtsanwalt zu verdoppeln, um eine Nationalisierung der Firma zu verhindern. Und spätestens hier betreten wir die Sphäre des Zwielichtigen und vielleicht auch Illegalen. Denn ganz offensichtlich hat sich dieser Anwalt von Schneider schmieren lassen. Schneider starb 1987 und die neue Famakina-Direktion beendete nun die Verbindung zu dem Rechtsanwalt. Der Rechtsanwalt wehrte sich jedoch vor Gericht gegen diese Kündigung des Vertrags und 1998 wurde Famakina dazu verurteilt, ihm nachträglich 500.000 US-Dollar zu zahlen. Und man sieht, bei diesen ganzen Geschäften geht es nicht um Peanuts. Deals wie dieser waren die zweite Strategie, mit der Schneider die Firma China am Leben hielt. In Zaire war es schlichtweg unmöglich, ohne Korruption Geschäfte zu machen. Zaire war vollständig von Korruption durchdrungen. Den kongolesischen Partnern ging es jedoch nicht ausschließlich um persönliche Bereicherung, wie bei dem erwähnten Rechtsanwalt. Es war auch eine Möglichkeit, angesichts der immer desolateren Lage dringend benötigtes Material für die Menschen vor Ort zu beschaffen. Durch Schneiders Vermittlung machte sich Böhringer unersetzlich im Kivu. Böhringer schenkte dem lokalen Krankenhaus ein Röntgengerät, spendete Impfstoffe, bezahlte Schulbücher, sandte Milchpulver, um Hungerkrisen zu bekämpfen. Ein von WikiLeaks veröffentlichtes Dokument zeigt, dass Pharmakina 3 kostenlose Krankenhäuser im Kivu betrieb. Je länger die ökonomische und politische Krise in Zaire dauerte, desto wichtiger wurde Pharmakina im Kivu. Das Unternehmen war der größte private Arbeitgeber in der Region. Mehr als 8000 Menschen arbeiteten fest für Pharmakina auf den Plantagen und in der Fabrik. Und Pharmakina entlohnte seine Arbeitskräfte pünktlich. Und das war während dieser Zeit in dieser Region nicht nichts. Pharmakina wiederum wurde nicht nur nicht nationalisiert. Sie wurde zur größten Chininfabrik der Welt, mit Förderung der Regierung von Kongo-Zaire. Etwa indem sie nach der Unabhängigkeit die umstrittenen Landverträge im Kivu eben nicht rückgängig machte. Stattdessen erlaubte sie Pharmakina, mehr und mehr Land in Besitz zu nehmen. Außerdem erließ die Regierung ein Exportverbot für China-Rinde. Nur die allerbesten Rinden mit dem höchsten Chiningehalt durften exportiert werden. Alle anderen mussten im Land verarbeitet werden. Und da Pharmakina die einzige Chininfabrik im Kongo betrieb, erhielt die Firma de facto ein Monopol. In den 1960er und vor allem 1970er Jahren erwirtschaftete Pharmakina große Gewinne. Und im Schatten des Vietnamkriegs, wo wie gesagt wieder viel Chinin benötigt wurde, spülte das Chiningeschäft ein letztes Mal unerwartet viel Geld in Böhringers Kriegskasse. Und Böhringer investierte das Geld gut. Wahrscheinlich war es dieses zusätzliche Kapital, das es dem Unternehmen erlaubte, in Forschung zu investieren. Denn nun begann Böhringers Aufstieg zum Weltmarktführer in Diagnostika, wofür das Unternehmen bekannt war, als es 1997 von Hoffmann La Roche für 11 Milliarden Dollar aufgekauft wurde. Anstelle eines Fazits möchte ich zum Schluss gerne noch einmal auf Kabahuza und sein vernichtendes Urteil über Pharmakina zurückkommen. Diese zivilgesellschaftliche Perspektive ist mir wichtig, weil sie erlaubt, hinter das Narrativ der deutschen und zairischen Eliten zu blicken. Wie gesagt, stellten sowohl Böhringer als auch der zairische Staat und internationale Entwicklungsorganisationen in ihren Publikationen das Chiningeschäft im Kongo als Win-Win-Situation dar. Als profitables Investment, als geglücktes Entwicklungsprojekt. Und ich habe da auch erst gedacht, ja, wahrscheinlich ist es so, bis ich einen Fund im Archiv der deutschen pharmakritischen NGO Boko Pharma Kampagne in Bielefeld machte. Und dieser Fund half mir, diese Geschichte zu hinterfragen. Denn dort fand ich den Brief einer belgischen NGO. Im Auftrag der zairischen Gruppe Solidarité Paysanne baten sie um Informationen über Böhringer. Die Plantagen des Tochterunternehmens Pharmakina seien verantwortlich für die um sich greifende Unterernährung im Kivu. Solidarité Paysanne war 1982 von Pierre Lumbi gegründet worden. Das wichtigste Ziel der Gruppe war der Kampf gegen den Hunger. Pharmakina und die anderen Plantagenkonzerne waren dabei einer der Hauptgegner. Lumbi stellte 1985 eine Hypothese auf. Zitat: Die Ausbeutung von China-Rinde auf großen Plantagen, auf den besten Böden des Kivu, kontrolliert von multinationalen Unternehmen, ist der wichtigste Grund für die Unterernährung. Diese These wurde auch von der britischen Organisation Oxfam geteilt. In einem Schreiben riet diese ihren lokalen Partnern zum Kampf gegen die Plantagen. Tatsächlich war der Kivu eine der am dichtesten besiedelten Regionen Afrikas. Und in diesem Gebiet beanspruchte Pharmakina, aber auch eine ganze andere Anzahl von Pharma- und Plantagenunternehmen riesige Flächen. Solidarité Paysanne versuchte nun, ihre These zu überprüfen. Aktivisten wie Kabahuza machten sich auf den Weg in die Dörfer und führten Interviews mit den Bauern. Sie befragten sie über Landnutzung, über Landrechte und über die Arbeitsbedingungen auf den Plantagen. Und in einem langen Bericht, dessen Titelblatt Sie hier sehen, das den Titel trägt, Bushi, die Erstickung eines Volkes übersetzt, legten Sie Ihre Befunde dar. Und dieser Bericht ist eine wahnsinnig wertvolle Quelle für die Geschichte von Pharmakina und der Chininproduktion im Kivu in den 1980er Jahren. Das Ergebnis aber war, Pharmakina war nicht der Hauptschuldige am Hunger in der Region. Die Aktivisten hatten auch die Probleme des zairischen Landrechts und dessen Missbrauch durch lokale Autoritäten festgehalten. Offenbar war aber Solidarité Paysanne eine wichtige Herausforderung für Pharmakina. Denn etwa zur selben Zeit, als die Aktivisten begannen rumzuforschen, startete das Unternehmen eine eigene Zeitschrift für seine Mitarbeiter im Kongo. Die zairischen Autoren wurden nicht müde darin, die Segnungen von Pharmakina zu preisen. Der Zusammenhalt in der Firma, die Investitionen der Firma in das Miteinander und nicht zuletzt die wichtige Aufgabe der Herstellung des Chinins. Die Auseinandersetzung zwischen Solidarité Paysanne und Pharmakina erlangte ab 1990 in Zaire nationale Bedeutung. Denn in diesen Jahren geriet Präsident Mobutu unter enormen politischen Druck. Er musste Zugeständnisse an die Zivilgesellschaft machen. Und Aktivisten kamen in seine Regierung. Und mehrfach bekleidete Pierre Lumbi, der Gründer von Solidarité Paysanne, nun Ministerämter unter Mobutu, aber auch später nach dessen Sturz. Diese Tour de force durch die Geschichte des Chinins nach der Dekolonisierung hat, so hoffe ich, gezeigt, welche unterschiedlichen politischen Vorstellungen Konflikte mit der Produktion von Chinin in der postkolonialen Welt verbunden waren. Ebenso zeigt das Beispiel Böhringers im Kongo, dass deutsche Unternehmen zwar sehr wohl Dekolonisierungsgewinner waren, aber nicht, weil sie als kolonial unbelastet galten. Böhringer hatte Jahrzehnte kolonialer Erfahrungen hinter sich und investierte bereits zur Kolonialzeit im Kongo. Generell glaube ich aber, dass sich hier ein bedeutendes Forschungsfeld auftut, das hilft, die postkoloniale Welt und auch Deutschlands Rolle in dieser besser zu verstehen. Dankeschön.
Das war der Historiker Tristan Oestermann mit seinem Vortrag Die Dekolonisierung des Chinins, eine politische Geschichte der pharmazeutischen Industrie nach dem Ende der Imperien 1945 bis 1998. Tristan Oestermann hat seinen Vortrag am 29. April 2025 im Rahmen des Forschungskolloquiums Geschichte transkulturell an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder gehalten. Ich bin Nina Bus-Bartels. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.